Hallo und herzlich willkommen bei The Power of Healing, dein Podcast rund um die Themen emotionale Heilung und persönliche Weiterentwicklung. Ich heiße Bettina Deckert und arbeite als Psychotherapeutin und Coach in eigener Praxis. In den Folgen gebe ich dir mein gesammeltes Wissen aus mittlerweile über 10 Jahren Berufserfahrung weiter. Und im Fokus geht es dabei um die Heilung emotionaler Verletzungen und das Aufarbeiten schmerzhafter Themen, sodass wir dann zu innerem Frieden finden, zu wahrer Selbstliebe und dass wir uns das Leben erschaffen können, das wir uns wirklich wünschen. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist heute bei dieser neuen Folge. Ich beziehe mich heute, also in diesem Podcast jetzt, auf emotionale Krisen, also was wirklich die Psyche betrifft. Das hast du vielleicht selber schon mal erlebt oder bei anderen miterlebt, dass man manchmal an so einen Krisenpunkt im Leben kommt. Oder man könnte auch sagen, es ist wie ein Wendepunkt. Und ich habe auch den Titel so gewählt, Hallo, liebe Krise, weil ich, also jetzt beim Überlegen mit der Podcast-Folge ist mir eingefallen, also ich habe mir überlegt, was will ich da reinpacken in die Folge. Und da ist mir eine Begegnung eingefallen, die ich vor, ich glaube, 10 Jahren hatte. Also schon länger her. Und zwar habe ich damals eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht. Und ich war gerade selber in einer Krise. Und für mich war das damals ganz unangenehm. Also in dieser Krise zu stecken, also ich war damals ja beruflich, wusste nicht genau, welche Richtung geht's für mich jetzt weiter. Das war irgendwie für mich ja irgendwie ein bisschen unklar und hat ganz viele Fragezeichen ausgelöst. Ich habe mich dann hab mir überlegt, will ich jetzt eine nächste Fortbildung machen oder mache ich jetzt erstmal einen anderen Schwerpunkt in der Klinik, wo ich damals gearbeitet habe. Und ich hatte auch privat einiges zu verknuspern. Ich weiß, dass ich damals wieder Single war und dass das irgendwie für mich ein ganz blöder Zustand war. Und eine Trennung verarbeiten ist ja auch immer sowas für sich. Und ich habe mich echt wie in so einer Krise gefühlt. Und damals war es ganz gut, die Yoga-Lehrerausbildung zu machen, weil da so viel neuer Input in mein Leben auch gekommen ist. Also bei Yoga denkt man ja erstmal an die Asanas, also der Krieger und was man alles so macht, der Baum etc. Aber Yoga ist so viel mehr. Also eigentlich sind die Asanas, also die körperliche Betätigung ist eigentlich nur ein Teil von vielen Teilen. Und wir haben damals auch ganz viel zum Thema Yoga-Philosophie gemacht und das fand ich damals auch ganz interessant und total spannend. Und hat mir auch viel für mein Leben gebracht. Und ich beschäftige mich ja auch weiterhin noch gern auch mit ganz anderen Themen, eben mit Philosophie, auch so ein bisschen spirituellen Themen oder anderen Blickwinkeln aus der Psychotherapie. Einfach um mich da immer mehr, also um meinen Blickwinkel auch immer mehr aufzumachen und ja immer mehr auch ganzheitlicher arbeiten zu können. Das ist so das, wo ich hin will. Aber jetzt komme ich erst nochmal zur Krise zurück. Auf jeden Fall war dann da eine Teilnehmerin und die war bestimmt schon mindestens 15 Jahre älter als ich und kam aus dem Bereich Physiotherapie, war aber auch aus, ich glaube, sie hatte eine Osteopathie-Ausbildung noch und Kraniosakraltherapie und alles Mögliche noch dazu gemacht. Und ich habe mich mit der unterhalten und wir haben uns wirklich gut verstanden und ich habe dann eben erzählt, ja, dass es mir gerade nicht so gut geht und das kurz beschrieben und ich war da innerlich total aufgewühlt und irgendwie in Aufruhr und wusste jetzt gar nicht, was ich irgendwie machen soll und bin damals so am Schwanken gewesen zwischen, mache ich jetzt einfach das und das oder boah, ich weiß eigentlich gar nicht jetzt, was ich machen soll, ich mache jetzt einfach mal nichts, ja, ich führe mein Leben jetzt erstmal ein paar Wochen so weiter und treffe jetzt keine Harakiri-Entscheidung und ich weiß noch, dass die dann zu mir gesagt hat, das war auf der Straße, dann in der Stadt, wo wir die Ausbildung gemacht haben, in Rosenheim. Wir waren irgendwie entweder auf dem Weg zum Mittagessen oder vom Mittagessen zurück und hat sie zu mir gesagt, also Bettina, das Wichtigste, wenn man in einer Krise ist, dass man erstmal Ruhe bewahrt. Dann sagt man erstmal innerlich, hallo liebe Krise, ist völlig okay, dass du da bist und jetzt bewahre ich erstmal Ruhe und dann mache ich eins nach dem anderen. Und das sagt sie so und ich habe mir damals gedacht, also was ist mit der los? Das geht ja gar nicht. Ich muss doch jetzt irgendwas tun. Ich muss doch jetzt raus aus der Krise und ich muss doch jetzt wissen, was der richtige nächste Schritt ist. Und vielleicht kann mir das auch jemand endlich mal sagen. Und sie war so ganz im Vertrauen und zuversichtlich, hat gemeint, nein, nein, also man soll jetzt gar nicht überstürzt irgendwelche Entscheidungen treffen, erstmal abwarten und erstmal schauen, welche Erkenntnis da in der Krise liegt. Und ich habe das sozusagen kognitiv verstanden, also die Worte, das war mir schon klar, was sie gesagt hat, aber ich, also rückblickend würde ich sagen, ich habe mich echt ein bisschen schwer getan, ich habe es schon angenommen, aber das umzusetzen. Und das ist so etwas, was für mich aber ja beruflich, aber auch privat, also was mir immer wieder aufgefallen ist, wenn wir an einem Punkt von Umbruch sind. Und es ist ja oft dann verbunden auch mit so einer emotionalen Krise, dass wir innerlich so durcheinander sind oder so überflutet und erstmal gar nicht mehr wissen, wo ist links und rechts und was soll ich jetzt machen. Am liebsten würden wir sofort irgendwas tun und zwar das Richtige. Aber wir merken auch, das Richtige gibt's jetzt vielleicht noch gar nicht. Und eigentlich wäre es gut, einen Moment innezuhalten. Aber dann werden wir oft, ja, wir verdrängen es dann eher oder wollen uns gar nicht mit der Krise beschäftigen. Und was ich in der heutigen Podcast-Folge eben, ja, also die Aspekte, die ich heute berichten möchte, ist, was ist so der typische Ablauf einer Krise? Und auch die Frage, wozu ist die Krise funktional? Denn das ist sie tatsächlich, auch wenn sie es eigenartig anhört. Und dann möchte ich nur kurz auf den Punkt eingehen, was ist der erste Schritt? Und das finde ich auch wichtig, nur mal den ersten Schritt zu fokussieren, weil das ist schon das, wo wir oft hängen bleiben und dann übereilt irgendwas machen. Aber dieser erste Schritt ist eigentlich ganz, ganz essentiell und da komme ich aber am Ende von der Podcast-Folge nochmal drauf. Ja, also wie ist jetzt der Ablauf von so einer emotionalen Krise? Man merkt meistens, dass es sich so ein bisschen anbahnt. Dass irgendwie man ist unzufrieden mit irgendwas, die Konflikte häufen sich oder man merkt irgendwie, man ist völlig aus der Balance geraten und kommt da auch nicht mehr gut rein. Und irgendwann ist die Krise einfach da. Ja, also irgendwann kommt sie einfach voll zum Vorschein. Manchmal gibt's auch noch von außen etwas, was die Krise nochmal zum Auslösen bringt. Also ein heftiger Konflikt oder ein Jobverlust, Trennung, eine Freundschaft wird beendet. Also es gibt manchmal im Außen noch einen Auslöser, wo die Krise dann richtig ausbricht oder wo sie richtig deutlich wird. Und meistens spüren wir als allererstes mal eine Art von Schock und irgendwie eine Erstarrung. Also wir sind in der Krise mittendrin. Oft sind wir so innerlich hoch erregt, also total angespannt, eher überreizt. Ganz viele Emotionen sind da und die sind auch ganz intensiv, diese Gefühle. Aber wir sind auch wie erstarrt, da wir gar nicht wissen, was wir jetzt machen sollen. Ja, wir sind überfordert in dieser Situation. Und dann kommt oft ein Zustand von Widerstand. Wir wollen nicht in der Krise sein. Also wir lehnen das ab. Wir wollen das nicht haben. Am besten wäre es, wir könnten das irgendwie schnell verdrängen. Also wir sind irgendwie mit diesem Zustand, also mit diesem krisenhaften Zustand im Widerstand. Und da ist es ganz wichtig, auch da dann wieder rauszukommen. Und dann kommen oft die Gefühle nochmal mehr zum Vorschein. Also da, wo es zuerst so Schock und Erstarrung war. Da sind die Gefühle zwar auch da, aber wir sind so überreizt und so drüber, auch vom Nervensystem her, dass wir die Gefühle, also wir sind im Hochstress, wir können die Gefühle gar nicht so funktional wahrnehmen, sondern wir sind im Stress mit diesen Gefühlen. Und wenn man über diesen Punkt des Widerstands hinweg ist, dann kommt oft eine Phase von wirklich fühlen, was alles an Gefühlen da ist. Totale Traurigkeit oder tiefe Enttäuschung oder eine unfassbare Wut oder auch, dass man merkt, boah, also wenn das auf der Welt hier so ist, totale Sinnlosigkeit, dann weiß ich gar nicht, wie ich hier weitermachen soll. Und diese Gefühle zu fühlen ist aber so wichtig und auch über diese Gefühle zu sprechen, dass die wirklich zum Vorschein kommen können, denn da liegen so viele Erkenntnisse drin. Und der vierte Punkt ist dann, die Akzeptanz zu finden mit der Krise, auch wirklich zuzustimmen. Ja, also man gibt der sozusagen diesem Zustand der Krise das Ja. Man sagt, ja, ich bin in der Krise. Egal, ob man es jetzt gut oder schlecht findet, ohne Bewertung, aber ja, ich bin in der Krise. Das ist ein ganz wichtiger Teil, finde ich, von Akzeptanz, dass man es nicht nur akzeptiert, so dieses zerknirschte, ja, jetzt ist es halt so, sondern wirklich annehmen. Und dann ist dann der fünfte Schritt, in die Selbstverantwortung zu gehen. Was mache ich jetzt aus der Krise heraus? Welche Erkenntnisse nehme ich mit? Welche Veränderungen treffe ich jetzt für mein Leben? Und dann, so würde ich das sehen, kommt eine Phase von Kreation, also von Gestaltung. Das heißt, mit all dem, was wir aus der Krise gelernt haben, was wir durch die Krise verstanden haben, all das, was wir mitnehmen aus der Krise, das wird dann im Leben sozusagen gestaltet. Also vielleicht gibt es beruflich dann eine Veränderung oder im privaten Umfeld oder man merkt plötzlich, man müsste sich eigentlich viel mehr mit der eigenen Gesundheit beschäftigen. Und das alles gestaltet man dann. Also man kreiert was anderes im Leben, was Neues, was man auch sozusagen für die Weiterentwicklung braucht. Und ich finde, dass das wirklich eine längere Phase ist. Manchmal auch ein bisschen ausprobieren, aber dieses Kreieren, also was mache ich jetzt in meinem Leben damit? Wie gestalte ich jetzt mein Leben? Welchen Umbruch habe ich erlebt und wie geht's jetzt weiter? Das finde ich ist eine ganz, ganz wichtige Phase. Und da komme ich jetzt auch schon zum Punkt 2. Wozu ist die Krise funktional? Also genau dazu, dass es einen Umbruch gibt. Wenn man sich jetzt anschaut, woher das Wort kommt, das kommt ja aus dem Altgriechischen oder aus dem Lateinischen Krisis und bedeutet so etwas wie Wendepunkt oder auch Höhepunkt. Aber wenn wir jetzt bei dem Begriff Wendepunkt bleiben, dann ist eine Krise ein Wendepunkt. Das heißt, es geht im Leben in eine andere Richtung. Und es ist für uns Menschen oft schwierig, weil wir sind, also nicht alle, aber wir sind ja generell eher so ein bisschen Gewohnheitstiere und wir haben es ganz gern etwas vorhersehbar und so ein Sicherheitsgefühl. Und ein Wendepunkt bedeutet ja, die Richtung wird geändert. Zum Teil sogar sehr radikal. Manchmal nicht ganz so krass, aber manchmal schon sehr, sehr deutlich. Und man bewegt sich in eine ganz andere Richtung im Leben. Man hat einen ganz anderen Fokus. Und das ist für unsere Weiterentwicklung aber auch wichtig, dass wir mit dem Leben mitfließen und dass wir uns dann auch erlauben, die Richtung zu ändern und etwas Neues entstehen zu lassen. Eine Krise bringt auch oft Klarheit mit, weil man dann so deutlich spürt, dass es so eben nicht mehr weitergeht wie üblich oder wie bisher, dass man was ändern muss. Also es bringt für den Moment, für das Hier und Jetzt wirklich viel Klarheit mit sich. Zwar sträuben wir uns oft noch dagegen oder wehren uns, aber wenn wir ganz ehrlich mit uns sind, dann sehen wir das. Und diese Klarheit ist wichtig, um dann auch neue Entscheidungen treffen zu können. Dann würde ich das tatsächlich auch so beschreiben, dass eine Krise unser Bewusstsein bereinigen kann. Im Sinne von, also was ich wahrnehme und erlebe hier in der Praxis, also bei den Patienten, Klienten, auch bei mir selber, dass durch eine Krise auch Dinge zum Vorschein kommen, alte Themen. Und das Gute ist, wenn die zum Vorschein kommen, dann kann ich die auch bearbeiten, verarbeiten und loslassen. Und das ist eigentlich so wichtig, dass wir all das, was an dysfunktionalen Dingen da ist, an schmerzhaften Dingen, die uns aber stoppen im Leben, oder auch Glaubenssätze. Ja, wir haben ja oft wirklich ganz, ganz uralte Glaubenssätze in uns. Und es ist so viel wert, wenn wir die loslassen können. Und manchmal braucht es dazu eine Krise, dass wir wirklich merken, also so kann ich jetzt im Leben nicht weitermachen. Ich sage da auch kurz ein Beispiel dazu, damit es greifbarer wird. Mal angenommen, jemand hat unbewusst immer nach diesem inneren Befehl und nach dem Glaubenssatz gelebt, erst die Arbeit, dann das Vergnügen und vor allem erst harte Arbeit und viel Arbeit. Dann kann es sein, dass dieser Mensch damit sehr weit gekommen ist in seinem Leben, im Sinne von also Leistung bringen. Er hat vielleicht Abitur gemacht, studiert, ist jetzt vielleicht in einem großen Unternehmen, in einer leitenden Position, vielleicht sogar auch oberes Management und hat auch finanzielle Möglichkeiten aufgebaut. Und derjenige merkt dann vielleicht schon länger, er ist vielleicht, weiß ich nicht, Mitte, Ende 30 oder so, und merkt aber, mir geht's irgendwie körperlich nicht so ganz gut und ich merke auch psychisch, irgendwie bin ich so aus der Balance, ich bin gereizt, ich bin irgendwie auch komisch, könnte das irgendwie so ein Burnout sein, ich bin irgendwie überlastet und am Wochenende bin ich aber so platt, ich will ja gar nichts unternehmen, das ist ja alles irgendwie eigenartig. So, und da, weil man das aber dann selber nicht sehen will, kann es zum Beispiel sein, dass derjenige in einem Meeting ist, aus dem Fenster schaut, dann wird er angesprochen und ihm ist klar, ach, er hat nicht zugehört und das trifft bei ihm einen Punkt, ja, er hat in diesem Moment nicht die maximale Leistung erbracht und zack, es breitet sich eine Panikattacke aus. Also schwitzen, es wird ihm innerlich ganz, ganz heiß, er weiß gar nicht mehr, wo links und rechts ist, der Mund wird trocken und derjenige weiß einfach, jetzt kann ich auch erstmal gar nichts tun. Ich bin jetzt in diesem Zustand drin. So, und dieser Zustand ist natürlich hoch unangenehm. Und was dann auch einige Menschen versuchen, dass sie dann wieder ganz schnell funktionieren wollen. Ja, die gehen dann vielleicht kurz raus und wollen aber gleich wieder rein in die Besprechung oder zumindest am nächsten Tag. Lassen sich vielleicht mal einen Tag krank schreiben, aber wollen dann gleich wieder mit verbessertem Grip irgendwie noch mehr Leistung bringen und noch besser performen. Aber es ist ja auch, ich habe das wirklich, ist mir oft so geschildert worden, dass die Menschen dann gesagt haben, und ich wusste, es wird jetzt irgendwie so nicht mehr weitergehen. Dann waren Leute manchmal auch längere Zeit krankgeschrieben, eben wegen Burnout oder Depression oder Panikstörung. Und viele haben dann so diesen ganz starken Drang, ja, ich muss aber schnell wieder zurück in sozusagen in mein altes Leben und ich muss ja wieder funktionieren. Aber wenn demjenigen dann da klar wird, ich habe viele Jahre und also Hochleistung erbracht, ja, weil ich mich innerlich so angetrieben habe mit diesem Glaubenssatz, dann wäre es ja mega toll, wenn derjenige das erkennt und diesen Glaubenssatz, muss es nicht gleich loslassen sein, aber diesen Glaubenssatz aufweichen kann. Ja, es gibt ja auch einige, die kommen zu mir und sagen, oh, ich will mich aber gar nicht so stark verändern, ja, Therapie, okay, oder Coaching, okay, aber ich will eigentlich schon auch so bleiben, wie ich bin. Und da sage ich immer, ja, prinzipiell ist ja alles in Ordnung, ja, ich nehme niemandem irgendwelche Glaubenssätze weg, jeder kann das behalten, was er möchte, aber es macht ja durchaus Sinn, diese ganz starren, dysfunktionalen Glaubenssätze zumindest aufzuweichen. Und derjenige in diesem Beispiel könnte zum Beispiel sagen, ja, ich will auf jeden Fall da oberes Management bleiben, aber ich schaue, dass ich keine Überstunden mehr mache. Ich mache mir meinen Arbeitsalltag so, dass ich zwischendurch auch mal an die frische Luft rausgehe, dass ich mehr Pausen mache und ich schraube meine Ziele mir ein bisschen runter, dass ich jetzt nicht immer also alles top erreichen muss und dem Vorgesetzten beweisen muss, dass ich der Allerbeste bin, sondern ich nehme da mal eine gute Schippe einfach runter. Also das wäre schon mega und dann wäre diese Krise auch, also dann hätte er diese Krise sozusagen genutzt, um in seinem Leben, also er kann ja das Leistungsthema behalten, um Gottes Willen, da hat den Erfolg behalten, aber ein Stück mehr Selbstfürsorge reinzubringen. Ein bisschen mehr, ich darf mich auch regenerieren zwischendurch, das ist auch wichtig für mich, also auch mehr Achtsamkeit, mehr zur Ruhe kommen, das Nervensystem ausbalancieren. Und, das ist ja jetzt das Geniale an der Sache, wenn wir das machen und wenn wir auch, also in dem Beispiel, wenn wir bleiben und unser Nervensystem regulieren und eine Schippe runternehmen, dann nehmen wir auch den Druck runter. Und wir Menschen funktionieren mit weniger Druck, also wir performen eigentlich sogar besser. Das heißt, es könnte gut sein, dass derjenige, obwohl er weniger jetzt macht und weniger im Tun ist und weniger in diesem Angetriebensein, dass er trotzdem auf lange Sicht all die beruflichen Ziele erreicht. Aber weil er eben in einem ruhigen und ausgeglichenen Nervensystem ist, geht's ihm besser und er kann diese Leistung weiterhin konstant erbringen. Also, das ist auch so eine Befürchtung, die manche haben. Wenn ich jetzt den Glaubenssatz loslasse, dann kippe ich total in die andere Richtung. Nein, um Gottes Willen, muss gar nicht sein. Man darf für sich einen ganz neuen Glaubenssatz entwickeln. Genau, aber das war jetzt nur ganz kurz mal ein Beispiel, damit es deutlicher wird. Dann, wozu ist die Krise noch funktional? Eine Krise zeigt mir immer Möglichkeiten auf. Also in dem Beispiel, die Krise zeigt die Möglichkeit auf, eine Schippe runterzunehmen im Arbeitskontext, mehr Pausen zu machen. Wenn das in dieser Firma nicht angemessen ist oder nicht gewollt ist, dann muss man in seinen Apfel beißen und vielleicht ja einen Jobwechsel machen, also kündigen und sich was anderes suchen, wo das eigene besser zur Firmenkultur auch dazu passt. Also eine Krise weitet immer wieder auch den Blick aufs Leben. Und genau, es bringt einen auch dazu, alte dysfunktionale Themen loszulassen, weil man einfach merkt, so kann ich jetzt auch nicht mehr weitermachen. Genau, also dazu ist die Krise tatsächlich funktional oder dazu kann man eine Krise auch nutzen. Ja, und zum Ende der Podcast-Folge gehe ich jetzt noch auf diesen ersten Schritt ein. Also was ist das Wichtigste in der Krise? Und das ist wirklich Ruhe bewahren. Ich hatte in der Uni, also als ich Psychologie studiert habe, eine Vorlesung besucht, die hieß Notfallpsychologie. Und da haben wir ganz viel über, also wirklich auch körperliche Notfälle gelernt oder wenn sozusagen irgendwo ein großes Unglück passiert, ein großer Autounfall, ein Busunglück. Und mir ist das so in Erinnerung geblieben, dass auch da der Dozent gesagt hat, das Allerwichtigste ist Ruhe bewahren. Also auch wenn man jetzt als Ersthelfer kommt, Ruhe bewahren. Das heißt nicht warten und nichts tun, aber Ruhe bewahren im Sinne von ruhig atmen, erstmal Überblick verschaffen, was ist eigentlich gerade los, dann sich selber innerlich runterregulieren, mal wahrnehmen, was ist eigentlich passiert. Und das ist bei dieser emotionalen Krise auch so wichtig. Also nicht gleich irgendetwas, wir wollen ja immer gleich was tun, wir Menschen, vor allem in so einer Leistungsgesellschaft, ja, was machst du jetzt, ist dann auf die Frage, was machst du denn jetzt? Ja, aber bei so einer emotionalen Krise ist es auch erstmal wichtig, nichts zu tun, sondern erstmal mit dieser Krise zu sein und mal ganz bewusst wahrnehmen, wie ist dies eigentlich entstanden und was ist eigentlich das Problem und was will mir diese Krise jetzt gerade sagen. Auch dann kann ich adäquat handeln. Wie gesagt, auch das Zustimmen ist wichtig, also nicht ins Verdrängen gehen oder ich mache jetzt einfach so weiter in meinem Leben wie bislang und es wird schon irgendwie passen. Dann kommt vermutlich die Krise wieder, so lange bis man innehält und zuhört. Genau, und eben nicht sofort ein erzwungenes Tun. Das finde ich ist ganz wichtig, dass man nicht so eine Übersprungshandlung macht oder so Harakiri-mäßig jetzt ganz schnell eine Entscheidung trifft. Hauptsache man hat das Gefühl, man ist raus aus der Krise. Da würde ich eher empfehlen, nochmal kurz durchatmen, nochmal kurz drinbleiben, nochmal kurz wahrnehmen. Und dann entscheiden. Und zwar, und das ist jetzt auch nochmal, also was mir nochmal so klar geworden ist, als ich mich auch mal mehr mit dem Thema Intuition beschäftigt habe, wichtig ist, dann die Schritte zu gehen aus der Krise raus. Und zwar Schritte, die intuitiv sind. Also wo meine Intuition mir sagt oder mir so das Gefühl gibt, in diese Richtung geht's jetzt. Und zwar nicht aus Angst oder aus Druck. Und da geht es dir auch so, da werden sich jetzt viele Fragen, oder die Frage habe ich schon oft gehört, ja, wie unterscheide ich das jetzt? Also mache ich es aus Angst oder aus Druck oder aus der Intuition? Und da kann man also so eine Unterscheidung treffen. Das, was aus der Angst heraus ist, das ist oft ein ganz unruhiges Gefühl. Da sind wir eher gestresst, da sind wir irgendwie angespannt, innerlich doch irgendwie wuselig, getrieben. Und mit dem Druck ist es genauso, dass wir merken, ah, ich bin mir noch gar nicht so sicher bei der Entscheidung oder bei dem Schritt, aber ich habe das Gefühl, ich muss das jetzt machen. Ja, ich habe den Druck oder ich spüre den Druck von Menschen um mich herum, die sagen, jetzt mach doch endlich mal was. Und dann ist es aber aus dem Druck heraus und nicht aus der Intuition. Und Intuition ist ein ganz ruhiges Gefühl. Intuition ist nicht laut. Intuition ist eher ruhig. Es ist eher so eine Energie von, du merkst einfach die Intuition, die schiebt dich fast wie in diese Richtung dann. Und du merkst alles andere, die anderen Wege, ja, die könntest du auch gehen, aber da ist so ein gewisser Widerstand dabei. Und der Weg, der intuitiv zu dir passt, ich erlebe es zumindest so, Das ist wie die Energie, die schiebt dich auf diesen Weg. Du könntest gar nicht mehr anders. Dein Körper geht irgendwie schon los, auch wenn dein Verstand vielleicht sagt, nein, das macht mir Angst und oh Gott, was sollen die anderen denken? Das geht doch jetzt nicht. Also, ja, die Gedanken zur Seite nehmen. Und ich würde eher drauf schauen, eben, was ist diese Intuition und was ist so, also, wo werde ich so hingeschoben? Wo geht die Energie hin? Also, wo zieht's mich irgendwie hin? Und damit ist nicht gemeint Bauchgefühl. Das ist auch oft dann, was gefragt wird. Bauchgefühl kann auch wirklich, muss nicht, aber es kann sein. Also nur mal als Beispiel, du bist in einem sehr strengen Elternhaus aufgewachsen und ganz viel war immer gleich, oh, das kann man nicht so machen oder oh, das ist falsch. Dann kann es gut sein, dass dein Bauchgefühl sehr gepolt ist auf genau diese Grundsätze. Und dann würde ich das Bauchgefühl eher hinterfragen. Also da ist es immer gut, nochmal in die eigene Biografie zu gucken. Das, was du spürst, ist es wirklich Intuition für dich und für dein Leben? Oder ist es ein inneres Gefühl, was aber eher aus einem Druck kommt, aus einer Angst? Oder ist es angetrieben durch alte Glaubenssätze? Das ist ganz wichtig, das auseinander zu differenzieren. Und ich würde überhaupt sagen, das ist im Leben so wichtig, immer mehr zur eigenen Intuition zu kommen. Also was ist für mich und für mein Leben, was ist da intuitiv der nächste passende Schritt? Und falls du dich da jetzt angesprochen fühlst mit diesem Thema der Intuition, also ich finde das ein ganz, ganz spannendes Thema, da werde ich bestimmt noch ein, zwei, drei oder mehrere Podcast-Folgen dazu machen, denn wir können wieder Zugang zu unserer Intuition finden. Oft erleben wir das so, dass einem die irgendwie abhanden gekommen ist oder die ist verschütt oder irgendwie denken wir, die funktioniert nicht richtig. Aber es ist eher so, dass natürlich hat sich da viel drauf abgelagert, eben Glaubenssätze, schmerzhafte Erfahrungen. Aber wir können wieder einen Zugang dazu finden. Das dauert ein bisschen und es braucht Übungen, es braucht Ruhe, es braucht einen anderen Zugang zu uns, zu unserem Körper, zu unserem Nervensystem. Aber das kann man im Laufe der Zeit wieder üben, diese Verbindung zur eigenen Intuition zu stärken. Ja, jetzt bin ich schon wieder am Ende dieser Podcast-Folge. Wenn du mehr über mich oder über meine Arbeit erfahren möchtest, dann kannst du dich gerne auf meiner Homepage umschauen, www.bettinadeckert.com. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr über positive Bewertungen und auch über Weiterempfehlungen, dass sich dieses Wissen über uns Menschen, also über unsere Psyche, aber auch das Wissen über eben sowas wie Intuition, vielleicht auch mal philosophische Themen, dass sich das immer weiter ausbreitet. Und dann verabschiede ich mich hier von dir und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss, ciao, ciao und bis bald.